dass im Mai 1945 hier kein Stein mehr auf dem anderen saß, ist bloß eine kleine Übertreibung. Einzelne Backsteine hafteten schon noch zusammen in der großen Frankfurter Straße und der Frankfurter Chaussee, die vom Alexanderplatz nach Osten führten. Bewohnbar allerdings war seit den Bombenangriffen vom Februar 1945 kaum noch ein Haus. Mehr als 38 Millionen Steine fanden wenige Jahre später wieder Verwendung. Von Berlinerinnen und Berliner, von Mörtel und Ziegelbruch befreit. Sie folgten dem Aufruf des Zentralkomitees der SED aus dem November 1951 für den Aufbau Berlins. Dort, wo zuvor Massenmietshäuser mit Hinterhöfen standen, sollte nun wirklich fürs Volk gebaut werden. Das war politischer Anspruch. Und politisch brisant. Der Straße, die im Dezember 1949, als Ost-Berlin schon Hauptstadt der DDR war, den Namen Stalinallee erhielt und 1961 in Karl-Marx- und Frankfurter Allee umbenannt wurde, kam schon wegen ihrer Ausmaße von knapp 2,4 Kilometern Länge und rund 100 Metern Breite historische Bedeutung zu. Zur Grundsteinlegung der Prachtbauten Anfang Februar 1952 sagte Ministerpräsident Grotewohl, hier werden die besten Arbeiter Berlins einziehen und sie werden hier am besten wohnen. Das erste Gebäude im neuen Stil war das Hochhaus an der Weberwiese. Es wurde am 1. Mai 1952 übergeben. 90 Pfennig pro Quadratmeter Wohnfläche betrug die Miete. Die, die einzogen, waren tatsächlich fast alle Arbeiter. Entworfen hatte den Bau der Architekt Hermann Henselmann, den man gern mit der Karl-Marx-Allee insgesamt verbindet. Doch er war überdies nur für die kastenartigen Turmbauten am Strausberger Platz und die kuppelgeschmückten Türme des Frankfurter Tors verantwortlich. Erwünscht war eine Orientierung am neuen Bauen in der Sowjetunion unter Einbeziehung lokaler Bautraditionen. Wer sich darüber erheben wollte, sprach vom Zuckerbäcker-Stil. Seriös heißt das sozialistischer Klassizismus. Wegen der Anleihen beim für das alte Berlin prägenden Architekten Karl Friedrich Schinkel. Aus einem Gestaltungswettbewerb waren 5 Architektenkollektive als Sieger hervorgegangen. Zur Abstimmung gingen sie im Sportzentrum Kienbaum östlich der Stadt in Klausur. 12 ein- bis 300 Meter lange Wohnblocks, 7 bis 9 Stockwerke hoch, mit mehr als 2200 Wohnungen wurden geplant, mit Bädern, Fernheizung und Aufzügen. Als Sonderbeauftragter für die Projektierung fungierte ab Januar 1952 Richard Paulig. Während die ersten Häuser in die Höhe wuchsen, zeichneten die Architekten schon an den nächsten. Alles musste schnell gehen. Im Jahr 1952 leisteten 45.000 Freiwillige 4 Millionen Arbeitsstunden für die Bebauung der Allee. Aber das reichte nicht. Die SED-Führung verfügte im Mai 1953 für die ganze DDR eine Erhöhung der Arbeitsnormen um 10,3%, während die Löhne gleich blieben. Das traf auch die Brigaden der Stalinallee. Gerüchte von einem Streik und einer Demonstration machten die Runde. Bauarbeiter stritten miteinander, neue Fenster gingen zu Bruch. Der Aufstand vom 17. Juni 1953, in dessen Folge in Ost-Berlin und anderen Städten der DDR 55 Menschen starben, gehört zur Geschichte der Allee. Wer heute eine Wohnung in der Karl-Marx-Allee mieten möchte, muss tief in die Tasche greifen. 2 Beispiele aus dem April 2022. Für eine Dreizimmerwohnung mit 135 Quadratmetern und Terrasse werden 2.490 Euro Miete gefordert. Für möblierte 4 Zimmer auf 100 Quadratmetern sind 3.800 Euro fällig. Mindestmietdauer 2 Monate. Hoch sind auch die Kaufpreise. Eine noch vermietete Zwei-Zimmer-Wohnung, 61 Quadratmeter groß, wird für 320.000 Euro angeboten. Immerhin ist nach Verkäufen an Privatleute und der Übernahme eines großen Teils der Wohnungen durch die kommunale GEWOBAG in der Mietendebatte Ruhe eingekehrt. Und es gibt sogar gute Aussichten. Gemeinsam mit dem Hansaviertel hat die Stadt Berlin die Karl-Marx-Allee als deutschen Beitrag zum UNESCO-Welterbe vorgeschlagen.